أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 33-38. Das ein bisschen viel heute, mehr als wir die letzten paar Male gemacht haben. Wir werden dafür ein bisschen mehr auf die Worte eingehen. Und ihr werdet sehen, was die Auslegung angeht, Tafsir angeht, ist es nicht unbedingt mehr als die letzten paar Male. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Vers 30, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah erschuf für euch, also für die Menschen, für uns, was in der Erde ist, insgesamt. Also alles, was auf der Erde ist, die gesamte Schöpfung, ist für uns erschaffen worden. An einer anderen Stelle im Koran heißt es auch, سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. So ungefähr, سَخَّرَ لَكُمْ. Allah hat uns, also für euch, gefügig gemacht, was auf der Erde ist, allesamt. Also alles ist uns gefügig, für den Menschen gemacht, damit er es sich zunutze machen kann, natürlich nicht ausbeuterisch, sondern so, wie Allah es geboten hat. Wenn alles für uns ist, wofür sind dann wir erschaffen worden? Kann es sein, dass alles perfekten Platz und perfekten Sinn hat und die Schöpfung des Menschen aber sinnlos oder ohne Sinn ist? Wie auch jemand sagte, dass jeder Körperteil, jedes Organ in unserem Körper hat eine Funktion. Keine Zelle ist einfach nur so erschaffen worden. Kein Organ oder kein Körperteil ist einfach nutzlos am Menschen, in den Menschen reingesetzt. Wenn alles in unserem Körper einen Sinn hat, von der kleinsten Zelle bis zum wichtigsten Organ wie das Herz, kann es dann sein, dass die gesamte Schöpfung des Menschen ohne ein großes Anliegen oder einen großen Sinn gemacht worden ist? Und darüber werden die folgenden Ayat uns berichten, woher kommt eigentlich der Mensch? Wohin wird er gehen und wofür wurde er eigentlich erschaffen? Wie kam es denn, dass der Mensch oder diese Spezies Mensch überhaupt auf diese Erde kam und wofür sind wir hier? Und die Ayat werden auch demonstrieren, sind eine weitere Demonstration von Allahs Allmacht und seiner Allwissenheit. Ein Grund, warum wir auch ihn allein anbeten sollen. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ Und als dein Herr sprach. إِذْ werden wir noch oft im Koran lesen, als, ist eine Abkürzung oder wird im Sinne von Uzkuru gebraucht. Gedenkt, erinnert euch, denkt an die Zeit, denkt an dieses und dieses Ereignis. Denkt oder erinnert euch, also soll ein Ereignis einleiten, als nämlich dein Herr sprach zu wem? Lil Malaikati. Das Wort Rabbuka, Rabb, Herr, haben wir schon durchgenommen. Lil Malaikati, Malaika, ist Plural von Malak, der Engel. Die Engel sind eine Schöpfung, über die Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtet haben. Eine Schöpfung, die laut Hadith aus Licht erschaffen wurde, für unser Auge nicht sichtbar ist. Für unser Auge nicht sichtbar ist. Was natürlich kein Maßstab sein darf für etwa für die Existenz einer Sache oder nicht. Weil, wie wir schon einmal sagten, der Mensch kann tagsüber auch die Sterne nicht sehen, was nicht heißt, dass sie nicht am Himmel wären. Ja, nachts kann er sie sehen, weil die Sonne sie mit ihrem Licht nicht mehr bedeckt. Aber das wäre jetzt ein wahrlich dummer Mensch, der nachts halt immer schläft und die Sterne deswegen noch nie gesehen hat und sagt, nee, die Sterne kann ich tagsüber nicht sehen, deswegen gibt es sie auch nicht. Und genauso auch mit vielen anderen Dingen. Wie wir sehen auch, je weiter die Forschung kommt, desto mehr akzeptieren die Menschen Dinge, die sie vorher für unmöglich gehalten hätten. Warum? Weil sie jetzt durch die Forschung belegt werden. Also man sollte nicht das Maßstab von Realität oder von Existenz gewisser Dinge die eigenen Sinne machen, weil unsere Sinne sehr, wirklich sehr begrenzt sind. Also die Malaika sind Engel, sind aus Licht erschaffen und im Koran werden sie beschrieben als يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sie tun, was man ihnen gebietet, nämlich was Allah ihnen gebietet. Also eine Schöpfung, die im 24-Stunden-Job beschäftigt ist, nämlich Allah zu gehorchen. Sie kennen keinen Ungehorsam, also im Gegensatz zum Menschen, eine Schöpfung, der Ungehorsam fremd ist. Sie tun, was ihnen befohlen wird. Also eine Schöpfung, die im Gehorsam von Allah beschäftigt ist. Und sie können sagen, wie die Arbeiter von Allah funktionieren und seine Befehle ausführen. Eine große Arbeit zum Beispiel, die ein großer Engel auch macht, Jibril a.s., ist zum Beispiel die Botschaft von Allah an die Propheten überzubringen, wie zum Beispiel auch den Koran. Als dann Herr also zu den Engeln sprach, Inni da'ilun fil ardi Khalifa, wahrlich, ich werde auf die Erde einen Khalifa setzen. Khalifa kommt von Khalafa. Khalafa heißt nachfolgen, hinterhergehen. Also hinter einer Sache, zum Beispiel eine Sache geht weg und dann kommt eine andere an die Stelle. Folgt ihr nach. Daraus das Wort Khalifa, der Nachfolger, und daraus ist dann auch später die spätere Bedeutung Stellvertreter. Weil wenn eine Sache geht, dann kommt die andere an ihre Stelle, folgt ihr nach. Daraus das Wort Stellvertreter entstanden. Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Khalifa deswegen, weil die Schöpfung des Menschen eine ist, die sich durch, von Generation nach Generation einander nachfolgt. Also der Mensch kriegt Kinder, die kriegen wieder Kinder, und dieses nacheinander folgen, das ist mit Khalifa angedeutet. Die Natur der menschlichen Schöpfung, dass sie nacheinander, nach Generation einander folgen werden. Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Oder man sagt auch, dass Allah Ta'ala eine Schöpfung, nämlich die Schöpfung der Menschen, nach der Schöpfung der Djinn erschuf. Nach der Schöpfung der Djinn erschuf. Die Djinn, auch Wesen, die für unser Auge nicht sichtbar sind. Allah erschuf sie aus Feuer, wie es in einem Hadith heißt. Und sie belebten vor uns diese Erde. Also sie beleben immer noch diese Erde, aber bevor es den Menschen überhaupt gab, lebten sie schon auf dieser Erde. Und nach ihnen wollte Allah also eine Schöpfung, nämlich die Schöpfung der Menschen, auf die Erde setzen. Diese beiden großen Bedeutungen werden darüber berichtet. Und Khalifa ist auch jemand, der ein Urteil fällen kann, also willensfrei ist. Also aus dem Wort selber kann man auch entnehmen, dass das eine Schöpfung sein wird von jemandem, von einem Wesen, der willensfrei ist, der ein Urteil fällen kann. Im Gegensatz zum Beispiel, im Gegensatz zu einem Berg oder einem Baum. Die können kein Urteil fällen, können nicht, haben keinen freien Willen. Die wachsen so, wie Allah es ihnen geboten hat, die bleiben dort stehen, wo Allah es ihnen befohlen hat. Im Gegensatz zu Menschen, dem ein Willen gegeben wurde, entweder zu gehorchen oder ungehorsam zu sein. Qalu, die Engel erwiderten, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Sie sprachen, die Engel sprachen, willst du darin jemanden setzen, jemanden tun, auf die Erde jemanden tun, مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا, der dort Unheil anrichtet, der dort Unheil stiftet, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, und Blut vergießt. Und يَسْفِكُ سَفَكَ heißt Blut oder Wasser vergießen. Also wirklich nicht nur ein bisschen Blut, sondern wirklich viel Blut vergießen. Und Dima ist Plural von Blut, also hier quasi für viel Blut und richtiges Blut vergießen wird hier damit angedeutet. Wo jetzt die Dima, also jemand, der Unheil auf der Erde anrichtet und viel Blut vergießt, so jemanden willst du auf die Erde setzen? Wie kamen die Engel denn darauf, den Menschen so einzuschätzen? Also Allah hatte ihn ja noch nicht mal erschaffen, hat sie nur darüber berichtet, dass er einen Menschen erschaffen möchte. Oder diesen Willen hat, einen Menschen zu erschaffen. Und man sagt, im Tafsir von Jazairi heißt es zum Beispiel, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung mit den Djinn solch ein Urteil fällten. Denn die Djinn, die ja, wie gesagt, vor den Menschen die Erde schon belebten und auch, wie der Mensch, willensfrei waren, und Allah sagte ja Khalifa, und aus dem Wort Khalifa entnahmen die Engel also, aha, diese Schöpfung, die dort entstehen soll, wird auch willensfrei sein, wie nämlich die Djinn auch schon. Und die Djinn waren eine Schöpfung, die viel Unheil und Blutvergießen anrichteten. Und aufgrund dieser Erfahrung übertrugen sie das also auch auf den Menschen, der auch willensfrei sein sollte, und fragten also, dass, wieso willst du denn, oder willst du jemanden denn auf die Erde setzen, der genauso wie die Djinn aufgrund seines freien Willens ihn falsch benutzen und Unheil anrichten und Blut vergießen wird. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Und wenn du jemanden erschaffen willst, der dich lobpreist, dich anbetet, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Wir lobpreisen dich doch mit deinem Lob und nuqaddisu lak, und wir heiligen dich. Also das tun wir doch schon. Die Engel sind nur in Ibadah beschäftigt. In einem Hadith heißt es wunderschön, dass ungefähr, ich sage euch nur ungefähr, inshallah lest ihr das selber genau nach, aber ungefähr, dass keine zwei Handbreit oder eine kleine Maßeinheit wird angegeben, im Himmel sind frei, wo nicht ein Engel sich niederwerfen würde. Subhanallah. Oder ein anderes Hadith, 70.000 Engel machen jeden Tag Tawaf um die Kaaba, die es bei Allah gibt. Also eine Kaaba haben wir auf Erden hier und eine Kaaba oder ein Heiligtum gibt es auch bei Allah oben in den Himmeln. Oben bei Allah und dort gehen 70.000 Engel jeden Tag hin, um Tawaf zu machen, und wenn ein Engel geht, also diese 70.000 gehen, dann kommen die nie wieder. Und jeden Tag kommen 70.000 neue. Subhanallah. Und auch Rasulullah hat davon berichtet, dass er als er die Himmelsfahrt machte, darüber werden wir noch genau sprechen, auf jeden Fall hat er beobachtet, wie es Reihen und Reihen und Reihen von Engeln gab, die nur im Qiyam standen, also im Gebet beschäftigt waren. Andere Reihen und Reihen und Reihen von Engeln, die nur im Ruku' waren, also in der Verbeugung vor Allah. Und andere Reihen und Reihen und Reihen von Engeln, die nur in der Niederwerfung beschäftigt waren. Also, wir tun das doch schon, wir lobpreisen dich mit deinem Lob und wir heiligen dich. Nusabbihu, das Bi, habt ihr bestimmt schon oft gehört, das ist mit anderen Worten Subhanallah sagen. Bihamdika, mit deinem Lob, Hamd, das Wort haben wir schon einige Male gehabt, in Alhamdulillahi Rabbil Alamin zum Beispiel, erinnert euch. Das Bi oder Nusabbihu, wir lobpreisen dich, heißt, Sabbaha heißt, wörtlich heißt Sabaha schnell bewegen. Ja, also es wird auch zum Beispiel für den Bewegungsvorgang gebraucht, das Wort. Aber hier in diesem Kontext, für das Tasbih, heißt es, Allah Perfektion preisen. Also Lob preisen, was heißt das? Auszudrücken oder zu sagen, dass Allah frei von Mängeln und perfekt ist. Also nicht nur perfekt, also voll von Gutem, sondern auch frei von Mängeln. Das steckt in dem Wort Tasbih drin. Und Qadasa, also das Wort, woher das kommt, heißt reinigen, Tathir, und die Weite von allem, was Allah nicht gebührt. Also wenn man Nuqaddisu, wir heiligen dich, was machen wir dann eigentlich? Wir reinigen Allah, also wir drücken aus, dass er heilig ist. Was heißt denn heilig? Dass er frei von allem ist, was ihm nicht gebührt. Weit entfernt von allem, was ihm nicht gebührt. Heilig, rein, darüber steht. Ja, das sagt man eigentlich mit Nuqaddisu. Also die Engel machen keine Pause, sie tun nur dies, sind nur damit beschäftigt, Allah zu lobpreisen, ihm zu gehorchen, das auszuführen, was er befohlen hat. Und warum will Allah dann eine neue Schöpfung erschaffen, wenn Ibadah doch schon in den Engeln gemacht wird? Qala, Allah sagte, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahrlich, ich weiß, was ihr nicht wisst. Subhanallah. Und hier wird zu den Engeln gesprochen. Die Engel, die Allah sehen, die Allahs Befehle direkt persönlich entgegennehmen, die Allahs Befehle ausführen dürfen. Zu denen sagt Allah, ich weiß, was ihr nicht wisst. Das ist auch ein weiterer Beweis dafür, dass die Engel nicht, wie es in gewissen Kulturen und auch bei den Arabern der Jahiliya vorkam, nicht anbetungswürdig sind, dass die nicht Ilmul Ghaib haben, dass sie das Verborgene nicht kennen, und dass sie in jeder Hinsicht Allahs Ergebene sind und Allah unterlegen auch sind. Inni a'lamu ma la ta'lamun, wahrlich, ich weiß, was ihr nicht wisst. Nämlich, Allah weiß, was die Engel nicht wussten, dass natürlich dieser Mensch wird willensfrei sein, und es wird unter diesen Menschen auch viele, viele geben, die diesen Willen für Unheilstiftung, für Mord und Totschlag, für Schlechtes missbrauchen werden. Aber Allah wusste, dass es unter diesen Menschen auch Propheten geben wird. Dass es unter diesen Menschen auch Siddiqin, Wahrhaftige, geben wird. Dass es unter diesen Menschen auch Propheten, Siddiqin und Rechtschaffene geben wird. Dass es unter diesen Menschen auch Märtyrer geben wird, die ihr Blut und ihr Gut für Allah hingeben werden. Wenn es einerseits Menschen wie Abu Jahl und Abu Lahab gab, dann gab es andererseits auch Menschen wie Abu Bakr und Omar. radiallahu anhum. Wenn es einerseits Tyrannen und Könige wie Pharaon gab, da gab es andererseits auch Propheten und Könige wie Suleiman und Dawud a.s. Und natürlich, jetzt kann man sagen, ja, aber die Guten sind doch immer so wenig. Ja, die Schlechten gibt es immer mehr. Die Schlechten gibt es immer mehr. Wie es ja auch in einem Hadith heißt, dass Yawm al-Qiyamah werden 99 von 100 oder 999 von 1000, also 99%, mit anderen Worten, werden von 100% in die Hölle gehen. Die Schlechten sind mehr. Das steht fest. Aber warum soll Allah den Guten, den Rechtschaffenen, diese Chance verweigern, nur aufgrund der Berge und Berge von Schlechten? Ja? Also, und auch andererseits, bei Allah sind diese Guten, auch wenn sie wenig sind, so viel wert, dass sie diese Schlechten leicht aufwiegen. Inni a'lamu ma la ta'lamun, nämlich, dass es unter diesem freien Willen, Menschen, die einen freien Willen wahrhaben werden, auch Menschen geben wird, die aus freiem Willen Allah dienen werden und deswegen ihr Gottesdienst auch vorzüglicher als der Gottesdienst der Engel sein wird. Denn die Engel, wie wir schon gesagt haben, kennen kein Ungehorsam. Der Mensch kennt Ungehorsam. Er dient Allah nach einem Kampf mit Shaitan, nach einem Kampf mit sich selbst, nach einem Kampf gegen seine Triebe. Und dieser Gottesdienst ist dann vorzüglicher als der Gottesdienst, der keinen Ungehorsam zulässt oder keinen Ungehorsam kennt. Also der Mensch hat eigentlich Wahl, und wenn er dann trotzdem Gutes tut und Allah gehorcht, ist das vorzüglich und stärker. Im Koran steht auch, und selbst wenn dich die Mehrheit des Schlechten in Verwunderung setzt. Das ist ein Teil von einer Aya. Mir fällt jetzt leider die ganze nicht ein. Ein Teil von einer Aya, das im Sinne ungefähr die Aya sagt, dass man soll nicht dem Schlechten folgen, denn das Schlechte hat nichts gegenüber dem Guten nicht. Und so ungefähr, und dann, und selbst wenn dich die Menge von dem Schlechten in Verwunderung setzt. Für Propheten s.a.w. wird das gesagt. Also das Schlechte ist immer mehr, die Fassadis und die Mufsid, also die Fassadverbreiter und Unheilstiften auf der Erde, wirklich, die wird es auch mehr geben. Aber trotzdem wird es unter ihnen auch Menschen geben, die bei Allah wie Gold sind. Gold ist auch selten auf der Erde. Gold ist auch selten auf der Erde, soll man jetzt alle Ausgrabungen, die nach Gold suchen, lassen, weil man sagt so, nee, guck mal, wir fördern so viel Schutt und Asche und so viel Erde und Matsch, wo soll man mit den Bergen von dieser Erde hin? Lassen wir doch die Goldförderung. Das sagt keiner. Oder auch Diamanten. Wie viele Berge von Erde werden erstmal gefördert und von Kohle werden erstmal gefördert, um einen Diamanten zu fördern? Oder jetzt mal ein Hausfrauenbeispiel für uns, damit es uns ganz klar wird. Wenn wir Gemüse schneiden, Bohnen, denkt mal an Bohnen, dann stellt euch jetzt mal bitte vor, den Berg von Schalen, die am Ende übrig bleiben, und die paar Bohnen, die wir dann wirklich kochen und verzehren können. Sollen wir jetzt deswegen die Finger von jedem Gemüse lassen? Oder auch einen Apfelbaum. Jetzt wiegt mal das, die paar Früchte auf, die der Apfelbaum dann wirklich hervorbringt. Und all das Holz und Blätter und all die anderen Dinge, die dann noch am Baum beteiligt sind, die ja viel mehr sind als die eigentlichen Früchte. Also das Gute und Nützliche wird immer wenig und deswegen vielleicht auch so kostbar sein. Und diese wenigen sind bei Allah so beliebt und so werden sie anerkannt bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er trotzdem das Schlechte zulässt. Wallahu a'lam. Und das ist ein sehr weitherziges Konzept. Ja, wir Menschen sind nicht so, wir sind engherzig. Wenn wir etwas Kleines sehen, was schlecht ist, vergessen wir schnell Berge von Gutem. Ja, stellt euch mal zum Beispiel im Eheleben vor. Ja, Frauen neigen besonders dazu, wenn sie einen Fehler bei ihrem Mann, oder Männer, bestimmt gibt es auch diese Sinn, dass sie, wenn wir einen Fehler beim Partner sehen, vergessen wir all das Gute, was er vielleicht für uns getan hat. Oder auch in anderen Beziehungen. Wie schnell vergessen wir das Gute aufgrund von ein paar schlechten Dingen. Aber so sind nur wir selbst im Nachteil, denn dann können wir nichts genießen. In dieser Welt können wir nichts genießen, wenn wir nicht bereit sind, das Schlechte zu ignorieren, soweit wir es natürlich ignorieren oder zulassen können. Die erste Qualität, die Adam a.s. dann verliehen wird, also Adam a.s. wird dann erschaffen. Ihr könnt den Hadith inshallah selbst nachlesen, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn aus Lehm, aus Erde erschuf, dann Leben in ihn einhauchte وعلم آدم الأسماء كلها. Die erste Qualität, die Allah subhanahu wa ta'ala Adam gab, er gab ihm das Wissen. وعلم, er lehrte ihn. Allah lehrte Adam الأسماء كلها. Allah lehrte Adam عليه السلام die Namen allesamt. Die Namen aller Dinge. Nämlich die Namen von allem, was existiert, subhanallah, auf dieser Welt. Die Namen von allen Dingen, in einer Überlieferung heißt es auch, und Ibn Kathir wird das erwähnt, dass er die Namen der ganzen Engel wusste, die dort um ihn herum standen. Sagte, du bist Jibril, du bist Mikael, du bist etc. etc. Aber vor allem die Namen aller Dinge, nämlich die Dinge, die in Existenz auf dieser Welt von Allah gebracht wurden. Die Namen von allen Dingen. Also auch die Namen von Dingen, die noch erforscht werden, vielleicht bis jetzt sogar nicht erforscht sind, sind schon irgendwo im Computerchip des Menschen schon vorprogrammiert. Von Allah subhanahu wa ta'ala schon vorprogrammiert. Also eine Qualität, die dem Menschen gegeben wurde, die Namen, die Kenntnis der Dinge auf der Erde, auf die er nämlich dann gesandt werden sollte. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, das wird in Ibn Kathir zitiert, und zwar wurde er gefragt, hat Allah, Adam a.s., selbst die Namen von Teller und von Gefäß gelehrt? Also, das ist ein Teller, das ist ein Gefäß, selbst solche Namen? Er sagte, ja, selbst den Namen für das Windlassen. Also, er hat extra so eine niedere, so eine unwichtige Sache erwähnt, um klar zu machen, dass ja, alles, was es auf dieser Welt gibt, was man irgendwie benennen kann, sei es ein Vorgang, sei es ein Zustand, sei es eine Beschreibung von irgendetwas, sei es die Identität von irgendetwas, wurde Adam a.s. schon gelehrt. Wurde Adam a.s. schon gelehrt. Allah lehrte Adam die Namen von allen Sachen, die man irgendwie benennen kann. Die Sachen selbst, was sie tun, ihre wahre Natur, all das ist natürlich in Allama enthalten. Also über all diese Dinge wurde Adam a.s. schon informiert. ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالْ. Dann zeigte er all diese Dinge, also Allah zeigte diese Dinge, deren Namen er vorher Adam a.s. gelehrt hatte, عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالْ. Und den Engel zeigte er diese Dinge. Und die Engel sollten dann, فقال, dann sagte Allah, أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Jetzt nennt mir oder teilt mir mit die Namen dieser Dinge, wenn ihr Wahrhaftige seid. Wenn ihr Wahrhaftige seid, dass der Mensch nur Fassad und nur Unheil anrichtet, wenn ihr wahrhaftig seid in diesem Einwand, dann nennt mir die Namen dieser Dinge, die ich euch hier vorführe, präsentiere. Und wir im Zeitalter von Internet und Fernsehen, wo wir alles Mögliche uns anschauen können, ohne dass es bei uns ist, für uns ist es nicht schwer, diese Sache zu akzeptieren und zu glauben, dass Allah ihnen diese Dinge, deren Namen Adam a.s. gelehrt wurde, präsentierte und vorführte. Und noch eine Sache, nochmal zurück zu der Eier, wo die Engel diesen anscheinenden Einwand machen. Das willst du jemand auf die Erde setzen, der dort Unheil stiftet und Blut vergießen wird. Das ist kein Einwand der Engel im Sinne von einer Kritik. Wir haben schon gesagt, يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Die Engel sind in ihrer Natur, ist es ihnen fremd, Kritik oder Ungehorsam oder irgendetwas gegen Allah hervorzubringen. Das ist ihrer Natur fremd. Hier diese Frage, die sie stellen, ist eine Frage im Sinne von, dass sie die Weisheit dahinter verstehen wollen. Also eine Verständnisfrage. Ja, wir wollen verstehen, was ist die Weisheit dahinter? Warum machst du das? Okay? Also den Engeln ist jeder Ungehorsam oder jede Kritik fremd und sie wollen hier nicht mit Allah A'udhu Billah argumentieren, sondern das ist nur eine Weisheit, Erlangung, Versuch, die Weisheit dahinter zu verstehen. فَقَالْ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Nennt mir die Namen dieser Dinge, wenn ihr Wahrhaftige seid. Wenn ihr Wahrhaftige seid, nämlich in eurem in eurer Annahme, dass wir machen doch Ibadah und der Mensch macht nur Fassad, warum also den Menschen erschaffen? Was sagten die Engel dazu? Qalu subhanaka. Sie sagten, Preis sei dir. La ilma lana illa ma 'allamtana. Wir haben kein Wissen, außer das, was du uns gelehrt hast. Und da zeigt uns ja auch die Vorzüglichkeit, von etwas zuzugeben. Das ist eine Eigenschaft der Engel. Erstmal, dass sie Subhanaka, sie machen also ihre Behauptung wahr, dass sie wirklich Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, wir sind nur damit beschäftigt, dich Lob zu preisen und dich zu heiligen. Ja, ihr Satz beginnt schon mit Subhanaka. Und dann diese engelgleiche Eigenschaft, dass sie ihre Unzulänglichkeit oder diese Unwissenheit auch zugeben. Dass sie nicht sagen so, nee, ich muss das ja gar nicht wissen oder frag doch jemand anders oder nee, ich weiß das, aber ich will das jetzt gerade nicht sagen. Ja, irgendeinen Anschein hervorbringen, wie Menschen gerne tun, um bloß nicht zuzugeben zu müssen, dass wir etwas nicht wissen oder irgendetwas nicht vermögen oder irgendeine Unkenntnis haben. Ja, aber la ilma lana illa ma 'allamtana. Wir haben doch kein Wissen, außer das, was du uns gelehrt hast. Yani, du bist der Lehrer und wir sind unwissend. Subhanallah. Also wie schön sie auch in diesem einen Satz schon zeigen, dass sie Diener, durch und durch Diener sind und Allah wirklich lobpreisen. Innaka antal alimul hakim. Wahrlich, du bist doch der Allwissende, der Allweise. Also was in einem diesen kleinen Satz zeigt sich schon die Natur der Engel, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala ergeben sind. Und wenn ihr auf die arabische Ausdrucksweise achtet, Alamtana, du lehrtest uns, innaka, inna, wahrlich, ka, du, anta, du, al-alim, der Allwissende, al-hakim, der Allweise. Und die Wortform al-alim ist Sirat al-Mubalagha, das heißt, eine Wortform, in der das viel und oft mit drin steckt. Also wir können auch übersetzen als der immer alles Wissende. Ja, wie man sagt, einfach der Allwissende, aber der immer und alles und oft und ständig Wissende und der immer und alles und ständig Weise. Das wäre natürlich keine, so kann man nicht übersetzen, aber nur damit ihr das versteht, dass das in der Wortform schon drin steckt. Also innaka, wahrlich du, anta, wieder du, al-alim, al-hakim, wahrlich du bist doch der Allwissende, der Allweise. Subhanallah. Und sie beginnen mit ihrem Satz schon mit Subhanak. Und das erfahren wir auch in einem Hadith, wo Rasulullah s.a.w. gefragt wurde, ja Rasulullah, welches Wort ist afdal, am vorzüglichsten? Und der Prophet s.a.w. antwortete, welches Allah für seine Engel liebte. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Und genauso ein anderes, sehr berühmtes auch Hadith, wo Rasulullah s.a.w. sagt, zwei Worte, die Allah lieb sind, sie sind leicht auf der Zunge und schwer in der Waage. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Also auch für uns Menschen sollten wir uns angewöhnen und in unseren Alltag einbauen, dass wir diese Worte oft sprechen, denn sie sind bei Allah, wie wir sehen, beliebt und die Engel sind sich nicht zu teuer, diese Sache zu praktizieren, nämlich das Beh zu machen. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Allah sprach, O Adam, teile du ihnen die Namen dieser Dinge, die Namen derer, also der Dinge, teile du ihnen, den Engeln, die Namen dieser Dinge mit. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Und als dann Adam a.s. die Namen dieser Dinge nennen konnte, weil Allah hatte ihn ja gelehrt, قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Da sagte Allah, habe ich euch nicht gesagt, dass ich, inni, wahrlich ich, أَعْلَمُ, ich weiß, das Verborgene der Himmel und der Erde. Also Allah wusste, dass diese Vorzüglichkeit von Wissen zu erlangen und das dann anzuwenden, dass das eine Eigenschaft sein wird, die den Menschen über die Engel erhebt. Dafür sehen wir auch gleich diese Vorzüglichkeit des Wissens über die Unwissenheit. Dafür sehen wir auch gleich, was Allah dem Engel befehlen wird. Und das zeigt uns also nochmal, dass die Engel, nochmal, das ist sehr wichtig nochmal zu sagen, für uns vielleicht nicht, aber wir wissen zur Zeit in der Jahiliyyah, also vorislamische Zeit, die Zeit, in der der Koran offenbart wurde, gab es bei den Arabern einen Kult der Engelsanbetung. Ja, sie sagten, die Engel sind die Töchter von Allah und etc. etc. und setzten ihnen auch gewisse Eigenschaften zu, die einem Gott, also Allah nur zustehen. Und hier zeigt er also noch, dass Allah ganz deutlich macht, die Engel wissen nicht, außer was Allah ihnen lehrt. Sie kennen nicht das Verborgene. Und nur Allah allein kennt Ghaib al-Samawati wal-Ard, das Verborgene, der Himmel und der Erde. Und diese Vorzüglichkeit also von Adam a.s., dass er im Gegensatz zu den Engeln, der Mensch an sich im Gegensatz zu den Engeln, nicht nur Ibadah macht, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sondern mit Wissen, mit Kenntnis von Allahs Schöpfung, Allah erkennt. Also durch Allahs Schöpfung, Allah erkennt. Das ist die Vorzüglichkeit von der menschlichen Ibadah. Durch die Schöpfung erkennen wir die Größe und die Majestät von Allah subhanahu wa ta'ala und die Allmacht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Vorzüglichkeit also nochmal des Alim über den Abid, des Wissenden, des Gelehrten über den normalen, unwissenden Diener von Allah. Denn Engel sind natürlich auch Diener von Allah. Nichtsdestotrotz, was wird Allah subhanahu wa ta'ala gleich befehlen? Und davor sagt er noch, وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, und ich weiß, was ihr offenbart, sichtbar macht, وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, und was ihr verschweigt. Und wallahu alam, ist das vielleicht eine Andeutung an Iblis, den Teufel, der sich ja auch im Kreis der Engel befand und der ja gewisse andere Gedanken verbarg. Also die Engel haben ja offenbar gemacht, ihren Einwand oder ihr Unverständnis, dass der Mensch wird doch nur Fassad machen, wir machen doch Ibadah. Ma tubduna wa ma kuntum taktumun, und Iblis verbarg da einige andere Dinge und Allah ist über alle Dinge allkundig. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Als Allah subhanahu wa ta'ala dann befahl, hier zeigt sich nochmal die Vorzüglichkeit des Wissens über die normale Ibadah ohne Wissen. Als wir zu den Engeln sprachen, werft euch nieder. Usjudu, Sajda, kommt auch davon, von dem Wort. Sajda ist der Vorgang, seine Nase und seine Stirn auf den Boden zu tun. Vor Allah. Aber die sollten das nicht vor Allah machen, sondern Usjudu li Adama, fasajadu illa Iblisa. Werft euch nieder vor Adam. Hier ist wichtig nochmal festzuhalten, dass dieser Sajda ist kein Sajda der Anbetung, weil die sollten sich ja vor Adam niederwerfen, sondern der Gehorsam geht an Allah, weil er befiehlt ja, werft euch nieder. Also sie gehorchen Allah und erweisen Adam nur Respekt. Also Sajda tut Ta'zim, Ta'zim ist ja, Respekt, Ehrung. Jemanden zu ehren. Also es ist nur Ehrung, und wir wissen auch aus dem, wenn ihr die Geschichte von Yusuf a.s. im Koran lest, dass auch seine Brüder und Eltern sich vor ihm verbeugten oder verneigten oder niederwarfen. Und das war in den früheren Gesetzen, die von Allah kamen, erlaubt, aber in unserem Gesetz, in der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist das abgeschafft. Aber selbst wenn es, also ohne diesen Gedanken, ob es jetzt abgeschafft ist oder nicht, hier werfen die Engel sich vor Adam nieder, aus Respekt, und um Allah zu gehorchen. Also der Gehorsam geht an Allah. Und das zeigt uns also, dass der Mensch über die restliche Schöpfung ausgezeichnet ist durch das Wissen. Und hier wurde das Wissen aller Namen, also das Wissen, dass die Namen aller Dinge, dass wir können auch sagen, die Namen von Berg, Baum, wie Ibn Abbas auch sagte, von Teller und Stuhl und Tisch, von all diesen Dingen, das ist ja wie wissenschaftliches Wissen, also Naturwissenschaft zum Beispiel. Also das zeigt uns auch, dass auch die Naturwissenschaft, auch solche Wissenszweige, nicht nur Wissen über Koran oder religiöses Wissen, sondern auch solche Wissenszweige, die einfach die Namen, das Wesen von den Dingen entdecken und aufdecken, dass das auch ein Weg zur Ibadah von Allah ist. Dass es auch ein Weg von Allah gelegt worden ist, um ihn zu erkennen, um ihn anzubeten. Und Muslime sollen nicht denken, dass zu Hause zu sitzen und nur das Dies zu machen, dass das schon genügt, oder dass das Lernen oder das nicht religiöse Wissen etwas Verurteilenswertes wäre. Ja, die Geschichte beweist auch, dass die Verallgemeinerung oder die Verbreitung von Wissen jeder Art, naturwissenschaftliches Wissen, mathematisches Wissen etc. etc., unter anderem oder zum großen Teil von den Muslimen gemacht wurde. Dass die Muslime dieses Wissen befleißigten, lernten, verbreiteten. Und dass heute dieser große Unterschied zwischen religiöses Wissen und weltliches, in Anführungsstrichen, Wissen gemacht wird in der islamischen Welt, ist eigentlich nicht vom Islam so vorgegeben. Sondern man sollte diese Sachen nicht trennen, man sollte durch beides Allah erkennen und Allah näher kommen. Und Islam verdammt also nicht die Wissenschaft, aber andererseits, es genügt auch nicht, dass man nur die Wissenschaft hochhält und dabei die Religion vernachlässigt. Also man soll zu keinem Extrem neigen, und das ist das eigentliche, dieser Kniff, rauszukriegen, wie man beides vereint und beides, um Allah näher zu kommen, benutzt. Alle warfen sich also nieder, denn wir wissen, die Engel gehorchen Allah. Illa Iblisa. Jetzt passiert etwas Neues. Alle warfen sich nieder, alle zollten Adam a.s. Respekt, erkannten an, dass er ihnen überlegen oder vorzüglicher war als sie, weil Allah das halt so gemacht hat. Illa Iblisa, außer Iblis. Iblis, das Wort selber kommt von Balasa, die Wortwurzel ist Balasa. Das kommt, wallahu alam, von einem Wort, das heißt verzweifeln. Und Iblis, wissen wir, es hat keine Hoffnung mehr, verzweifeln heißt ja keine Hoffnung mehr haben, keine Hoffnung mehr auf Allahs Barmherzigkeit, auf Allahs Vergebung. Was tat dieser Iblis? Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Er verweigerte sich, er weigerte sich, Allah zu gehorchen, wastakbara, und er wähnte sich groß. Er war hochmütig. Und somit war er dann von den Glaubensverweigerern, weil er diesen einen Befehl von Allah missachtete. Wer ist Iblis? Was macht er da? Woher kommt er? In Koran werden wir noch an anderen Stellen lesen, dass Iblis, also ist ein Shaitan. Die Shaitan sind von den Djinn. Die Shaitan und Iblis ist von der Schöpfung der Djinn. Also jetzt haben wir schon die Engel gelernt, dann wurde der Mensch erschaffen aus Ton, Engel aus Licht. Die Djinn sind Wesen, die aus Feuer erschaffen sind. Die Djinn sind für uns menschliche Auge nicht sichtbar. Und über diesen gewissen Iblis heißt es, dass er in Ibada und Wissen so weit war, dass Allah ihn im Kreise der Engel zuließ oder im Kreise der Engel aufnahm. Und dort machte er zusammen mit den Engeln Ibada für Allah subhanahu wa ta'ala. Und aufgrund dieser hohen Stellung wurde er hochmütig. Aufgrund dieser hohen Stellung, die Allah ihm schenkte, wurde er hochmütig. Aber trotzdem lässt das uns schon nachdenklich werden, dass subhanallah, jemand, der so viel Ibadah macht, ist trotzdem nicht sicher vor der Gefahr, Allahs Liebe oder Allahs Barmherzigkeit wieder zu verlieren. Und keiner von uns soll denken, Alhamdulillah, jetzt habe ich diese Stellung erreicht, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Denn Iblis, wie wir sehen, er war eigentlich von den Djinn, machte Karriere, bis dass er zur Stufe der Engel kam und fiel dann wieder tief runter aufgrund gewisser Eigenschaften, die wir jetzt gleich besprechen werden. Was sagt er du? Illa Iblisa aba wastakbara. Im Koran steht auch, kana min al-jinni fasataqa an amri rabbih. Dieser Iblis war von den Djinn und er war ungehorsam gegenüber dem Befehl seines Herrn. Ungehorsam. Verweigern. Hochmütig sein. Aba wastakbara. Wa kana min al-kafirin. Konsequent, er war von den Glaubensverweigerern. In Surat al-A'raf werden wir auch noch, inshallah, noch genau lesen, dass Iblis, wie gesagt, von den Djinn war. Er sollte auch Sajda machen. Und Allah sagt dann, id amartuk, wieso machst du nicht so, wie ich dir befohlen habe? Und er gibt dann Argumente. Er gibt dann Argumente. Er sagt, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Lehm erschaffen. Feuer ist besser als Lehm. Ich bin dann besser als er. Warum soll ich mich vor ihm verbeugen? Hochmut. Er war hochmütig. Er suchte die Größe. Er suchte sich selbst groß zu machen und wollte nicht sich verkleinern, seine Person klein machen, indem er sich vor jemanden, der in seinen Augen weniger oder minder wert war, verbeugen. Wa kana min al-kafirin. Er glaubte also an Allah, aber er gehorchte nicht und war somit einer von den Kafirin. Das zeigt uns also, und wir werden noch einige Stellen über diesen Vorfall sprechen, wo Allah subhanahu wa ta'ala mit Iblis auch darüber spricht, warum er sich verweigert, und wo Iblis dann Allah auch schwört, dass bei deiner Ehre, ich werde sie verführen und ich werde versuchen, sie vom rechten Weg abzubringen, etc. etc. Das werden wir alles inshallah mit Allahs Erlaubnis im Koran noch zusammen nachlesen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, schon mal in Surah Al-Isra nachlesen, wo ein richtiger Dialog zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und Iblis stattfindet und wo er schwört, dass er die Menschen, soweit er kann, mit aller Macht und mit all seinen Mitteln irreführen wird, verführen wird. Was wir hier noch feststellen können, Abawus Takbara, dass die große teuflische Eigenschaft, die hier beschrieben wird, wodurch dann auch Iblis zu einem Kafir wurde und verzweifelte, Hoffnung verlor auf Allahs Barmherzigkeit, war der Hochmut. Eine schaitanische Eigenschaft, teuflische Eigenschaft, hochmütig zu sein. Takabbur, sich groß zu wähnen. In einem Hadith in Sahih Muslim heißt es: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. Nicht betritt das Paradies, in dessen Herz auch nur wie das Körnchen oder wie ein Atömchen von Hochmut ist. So ein Mensch geht gar nicht ins Paradies. So jemand gehört gar nicht zu den Paradiesbewohnern, der sich selbst groß wähnt. So schlimm ist diese Eigenschaft, und Allah möge uns alle davon reinigen. Sich einer seiner Eigenschaften, einer seiner Leistungen, einer seiner Besitztümer als großartig zu empfinden, das ist etwas, was einem Muslim fremd sein sollte, einem Gläubigen fremd sein sollte, und er lebt im ständigen Bewusstsein, dass alles, was er hat, von Allah ihm gegeben wurde und ihm von Allah auch weggenommen werden kann. Wo ist dann Platz für Größe oder sich selbst für toll zu halten? Und auch eine andere Eigenschaft, er war neidisch auf Adam a.s. Ja, alle sollen Fester machen für Adam und ich auch, also ich bin doch aus Feuer erschaffen worden, er ist aus Lehm, und warum soll ich mit ihm ihn respektieren? Das klingt da alles durch, Hochmut natürlich auch, und auch Neid, also auch eine weitere Eigenschaft, die von Shaitan ist, eine teuflische Eigenschaft, von der wir Menschen und Gläubige uns fernhalten sollten. Hasad, jemanden etwas zu missgönnen, seine Stellung zu für sich selbst zu wünschen und ihm sie zu missgönnen. Also das sind teuflische Eigenschaften, vor die der Mensch, wenn er Shaitan nicht ähneln will und somit dann auch das gleiche Ende wie Shaitan finden will, vor denen der Mensch sich also reinwaschen muss. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dann sprach Allah subhanahu wa ta'ala zu Adam: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Und wir sprachen: O Adam, wohne du und deine Ehefrau. Wo kommt jetzt die Ehefrau her? In Ibn Kathir steht, dass Adam a.s. wurde erst erschaffen, und bevor er ins Paradies gelassen wurde, wurde für ihn aus seiner Rippe seine Ehefrau erschaffen, damit er Ruhe bei ihr findet. Subhanallah. Also wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen alles. Erstmal lehrt er sie und formt sie zur perfekten Gestalt, also zur schönsten Gestalt, gibt ihnen Wissen, gibt ihnen Versorgung und schafft dann auch noch, seelischen Komfort, indem er noch für einen Partner, für Gesellschaft sorgt. Also er schuf dann Hawa, die Frau von Adam a.s., für ihn, also für sich gegenseitig, beide für sich gegenseitig sollten sie als Ruhe und Geborgenheit dienen. Wohne du und deine Frau in dem Paradies, und esst ihr beiden vom Paradies Raghadan, in Fülle. In Fülle heißt, von wo und wie viel man will, zu essen. Das ist etwas, was nur im Paradies passieren kann. Haythu shi'tuma, von wo immer ihr wollt, subhanallah. Von wo und wie viel ihr wollt, esst in Hülle und in Fülle, in Freiheit, also fühlt euch nicht bedrängt, alles für euch. Aber nur eine Sache: وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Alles ist erlaubt, alles ist für euch, esst in Hülle und in Fülle, fühlt euch frei, aber nur eine Sache, ein Test, nähert euch beide nicht diesem einen Baum. Ansonsten, fatakuna minabbalamin, dann werdet ihr zwei von den Unrechthandelnden sein. Und wenn ihr diese eine Sache, die euch verboten ist, begeht, dann werdet ihr von den Unrechthandelnden sein. Diese Ayat zeigt uns auch, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, wohne du und deine Frau und esst ihr beide. Esst ihr beide. Also nicht der Mann soll zuerst essen und dann die Frau, oder der Mann isst erstmal alles schön und das Übriggebliebene kriegt die Frau, sondern hier sehen wir schon von Anfang an eine gewisse Gleichbehandlung, was diese Dinge angeht, dass beide in Hülle und in Fülle essen sollen und es sich gut gehen lassen sollen. وَلَا تَقْرَبَا, ein klarer Befehl, nähert euch nicht diesem einen Baum. Alles ist halal, außer dieses eine. Alles ist erlaubt, außer diese eine Prüfung. Und jetzt kommt also der zweite Test. Der erste Test war ja, Adam, nenne die Namen alle dieser Dinge. Und Adam schaffte diesen Test, war erfolgreich in diesem Test, aufgrund des Wissens, das Allah ihm gegeben hatte. Und er schaffte es, mit anderen Worten, mit Allahs Hilfe, dass die Engel sich vor ihm verbeugten. Aber jetzt kommt ein anderer Test, den Adam a.s. nicht bestehen wird. Also das zeigt uns auch, Wissen allein reicht nicht, um gewisse Prüfungen zu bestehen. Wissen allein reicht nicht, ohne die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala, um gewisse Prüfungen zu bestehen. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Und so ließ Shaitan sie beide straucheln. Er ließ sie beide ausrutschen. Azalla. Er ließ sie beide in diesen Fehler fallen. Azalla heißt auch wirklich, sie hatten keine Absicht. Das heißt, ausrutschen ohne, man rutscht ja nicht aus mit Absicht, dass man extra hinfällt. Also sie hatten wirklich nicht die Absicht, dieses Haram, dieses Verbot zu begehen, aber Shaitan kam zu ihnen und sagte, wie an einer anderen Stelle im Koran heißt es, ich gebe euch einen guten Rat, ich sage euch einen guten Rat und Allah hat euch das nicht verboten, außer damit ihr ewig Lebende werdet und ihr sollt das ja, das ist überhaupt nicht schlimm, dass ihr das macht. Er machte ihnen diese Tat schön und leicht und so schaffte er es also, dass sie beide ausrutschten, strauchelten, anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Sie aßen also von diesem Baum, beide, also das auch seit der Koran ist dieser Gedanke auch fremd, dass die Frau zuerst aß und dann den Mann verführte. Die Frau wird hier überhaupt nicht belastet, Alhamdulillah, sondern beide aßen also von diesem Baum. Und in einer anderen Surah, Surah al-Araf, werden wir lesen, inshallah, dass aufgrund dieses Verzehrs vom Baum, dass ihre Körper entblößt wurden. Dass ihre Körper entblößt wurden und dass ihre Scham dann ersichtlich war. Und sie bedeckten sich dann mit Blättern und versuchten sich das wieder zu verbergen, das wieder rückgängig zu machen, sich zu bedecken. Und daraufhin wurden sie dann vom Paradies entfernt. فَأَخْرَجَهُمَا, sie wurden herausgebracht aus dem Paradies, مِمَّا كَانَ فِي, von dem Paradies, in dem sie beide vorher waren. Von dem Paradies, der Versorgung, des vorzüglichen Wohnsitzes dort, den Annehmlichkeiten, der Unbeschwertheit, von all diesen Dingen wurden sie herausgebracht. Warum? Weil sie diesen Test nicht bestanden hatten. Obwohl Adam a.s. Wissen hatte. Obwohl Adam a.s. die Engel zu Sajda gebracht hat. Also durch Allahs Befehl. Aber nichtsdestotrotz, gewisse Dinge reichen nicht, also das Wissen alleine reicht nicht, ohne die bestimmte Rechtleitung von Allah, um solche Prüfungen, solche Waswas, solche Einflüsterungen von Shaitan zu erkennen und auch zu widerstehen. وَقُلْنَا, was sagte Allah dann? Wir sprachen, اِحْدِطُوا, geht herunter, بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْ. Einige von euch für die anderen, also ihr seid untereinander Feind, nämlich Shaitan und Menschen, alle sollen auf die Erde und ihr werdet einander Feind sein. Also vom ersten Tag an schon ist die Feindschaft zwischen Shaitan und den Menschen klar. Er ist unser Feind, er will nichts Gutes für uns und das ist ein Feind, der sich auch noch verkleidet und in der Rolle des guten Ratgebers auftaucht, was es umso gefährlicher macht. Der Shaitan steht nicht mit einem riesigen Schild und sagt, hier geht's auf dem Irrweg, wer folgt mir? Nein, er macht die schlechten Taten schön, er packt sie in Zucker und Watte ein, schmiert Honig um den Mund oder wie sagt man, und macht es so angenehm, dass man gar nicht merkt, wie weit man sich vom geraden Weg schon entfernt hat. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Und für euch ist auf der Erde ein Verbleib ومتاع und ein Nießbrauch, eine Nutznießung إلى حين, für eine Weile, nämlich bis dass euch Allah wieder für abberuft am Tag der Auferstehung und ihr dann je nach euren Taten ins Paradies oder in Jahannam, in die Hölle gebracht werdet. Und das erklärt also die große Existenzfrage: Was machen wir hier? Warum sind wir hier? Wir waren nicht immer hier. Wir kommen eigentlich von woanders her. Wir sind hier nur für eine Zeit. Wir haben hier eine gewisse Nutznießung. Wir werden bald zurückgehen und Rechenschaft ablegen. Das ist die ganze Geschichte. Und in dieser Zeit haben wir schon mal einen Feind, einen großen Feind, Shaitan, dessen Feindschaft schon vom ersten Tag, er ist neidisch, er ist hochmütig, er war nicht bereit, seine Fehler zuzugeben. Und der Mensch, obwohl er Wissen hat, braucht er noch gewisse andere Dinge, die Allah, über die Allah hier gleich auch sprechen wird, um diese Prüfung von Shaitan erfolgreich zu bestehen.
فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ.
Und da empfing Adam von seinem Herrn einige Worte, und so wandte Allah sich, فَتَابَ عَلَيْهِ, er wandte sich ihm in Vergebung zu. فَتَابَ عَلَيْهِ. Dieses Wort Taba heißt eigentlich wörtlich hinwenden oder wenden. Wenn das mit Ala erscheint im Koran, hier sehen wir Alayhi, Ala und Hi, auf ihn, dann ist das für Allah gebraucht. Allah wendet sich in Vergebung zum Menschen. Also Allah wendet sich uns in Vergebung zu. Anderen Worten, er nimmt unsere Vergebung an. Allah wendet sich uns in Vergebung und Barmherzigkeit zu. Wenn das mit Ila erscheint, wie zum Beispiel in der Dua Tubtu ila Allah, ich wandte mich Allah in Reue zu, dann heißt das für den Menschen Tubtu ila, Taba ila, und der Mensch wendet sich zu Allah in Reue zu. Das ist der Unterschied. Der Mensch wendet sich zu Allah in Reue zu, er bittet um Vergebung und Allah akzeptiert die Reue von den Menschen. Also da empfing Adam a.s. einige Worte von seinem Herrn und da wandte sich Allah, subhanallah, der Mensch muss nur einmal um Vergebung bitten mit Aufrichtigkeit und Allah vergibt Sünden, die so groß sind wie Berge. Das ist Allahs Allbarmherzigkeit und seine Vergebung. Da empfing Adam a.s. also einige Worte von Allah. Und das ist auch die Besonderheit. Allah lehrt erst die Worte und dann vergibt er auch noch. Subhanallah. Und diese Worte in Tafsir heißt es, was waren das für Worte? Das war diese Dua, die in Surat al-A'raf auch aufgeführt wird, wo Adam a.s. und seine Frau sprachen: Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht angetan. Und wenn du uns nicht vergibst und uns Barmherzigkeit erweist, dann werden wir sicherlich von den Verlierern sein. Also eine Dua, wo alles zugegeben wird, um Vergebung gefleht wird, um Barmherzigkeit gebeten wird. Also eine Dua, die deutlich macht, wir sind Diener, wir brauchen dich. Wenn du uns nicht vergibst, dann sind wir hilflos, dann haben wir gar nichts. Wir sind nicht stolz auf das, was wir gemacht haben. Es tut uns leid, wir sind schwach. Hilf uns, aus dieser Lage wieder herauszukommen. Und das ist das, was Allah eigentlich bei uns sehen will. Allah will nicht engelsgleiche Menschen sehen. Jeder Mensch, jeder Bani Adam, jeder Sohn von Adam wird sündigen. Das steht fest, wie es in einem Hadith heißt. Aber der Beste, der Sündiger ist, der Allah um Vergebung bittet. Und das will Allah eigentlich von uns sehen, diese Fähigkeit, Fehler zuzugeben und Allah dann auch um Vergebung zu bitten. Und das ist auch der große Unterschied zwischen Shaitan und Adam. Shaitan machte einen Fehler und war zu stolz, um ihn zuzugeben, oder er hat ihn auch gar nicht eingesehen. Und nicht nur, dass er diesen Fehler nicht zugab und nicht um Vergebung bat, er handelte auch noch nach diesem Fehler, nach dieser Einstellung und verführte Adam a.s. und seine Frau zu dieser Sünde. Und der Unterschied zu Adam: Adam machte auch einen Fehler, er rutschte aus, ihm geschah eine Sünde, aber er sah sie sofort ein, er bat um Vergebung und er wandte sich Allah reumütig zu. Und das sollen wir uns auch zum Vorbild nehmen, dass wir machen alle Fehler, wir sind Sündiger, aber wir sollen Allahs Vergebung niemals zu klein halten oder als unnötig erachten. Dass, mein Gott, so viele sündige Menschen und ich habe doch nichts Schlimmes getan, Alhamdulillah, bin kein Mörder, bin kein Dieb, was soll ich jetzt um Vergebung bitten? Ich bete doch immerhin. Ja, wir denken eher so. Aber das ist eine schaitanische Eigenschaft, wie wir gerade gelesen haben, sich selbst die Dinge schön zu reden. Das ist von Shaitan und wir sollen unsere Fehler, jeden einzelnen, niemals viel zu klein halten, um dafür Allah um Vergebung zu bitten. Fataba alayh, so wandte Allah sich ihm in Vergebung zu, also er vergab ihm mit anderen Worten und seiner Frau, innahu huwa tawwabur rahim, wahrlich er, innahu, wahrlich er, huwa, er, also zweimal er mit wahrlich, at-tawwab, der Allvergebende, das ist wieder diese Wortform, in der viel und oft und immer mit drin steckt. Also der immer und viel und ständig Vergebende, ar-rahim, der viel und oft und immer Allbarmherzige. Subhanallah. Qul nahbitu minha jami'a, wir sprachen, geht herab von hier, von ihr, also vom Paradies, allesamt, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, und wenn immer zu euch von mir eine Rechtleitung kommt, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, dann wer meiner Rechtleitung folgt, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, so wird auf ihm keine Furcht sein und diese sollen dann nicht trauern. Also macht es euch in Zukunft zur Politik, dass wenn die Rechtleitung von Allah kommt, dieser Rechtleitung zu folgen, diese Rechtleitung zu fassen und nicht mehr loszulassen. Dann werdet ihr keine Probleme haben. Dann kommt ihr bald zurück in das Paradies, von wo ihr jetzt runtergeht. Aber wenn ihr dieser Rechtleitung nicht folgt, und wer vom, im Koran heißt es, wer sich von der Rechtleitung abwendet, so ist für ihn wahrlich ein enges Leben. Und Yawm al-Qiyamah wird er in einer anderen Stelle, solche Leute werden Yawm al-Qiyamah blind auferweckt. Warum? Weil in Dunya waren sie auch blind für die Rechtleitung, so werden sie Yawm al-Qiyamah auch blind gemacht. Also, nochmal fest, das Wissen von Adam a.s. hat zwar die Engel dazu gebracht, vor ihm Sajda zu machen, aber er war nicht sicher vor Shaitans Listen. Der Dien, die Religion muss also fest sein, die Rechtleitung muss da sein. Das ist wichtig für La Khawfun alayhim wa lahum yahzanun, damit man keine Furcht und keine Trauer kennt. Deswegen sagt Allah nun also, macht es in Zukunft zu eurem Muss, dass wenn eine Rechtleitung von Allah kommt, in Form von Büchern und von Propheten, für uns heißt das jetzt Koran und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann haltet diese Sache fest, folgt ihr und dann gilt für euch diese frohe Botschaft, la khawfun alayhim, keine Furcht für sie in Akhira, wa lahum yahzanun, und keine Trauer für sie, nämlich in dieser Welt. Also auch in dieser Dunya wird alles geregelt, kriegt alles seinen Platz, kriegt alles seinen Sinn und kriegt alles bei eine gewisse Ruhe, wenn wir nämlich der Rechtleitung von Allah folgen. Und andererseits, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, und diejenigen, die den Glauben verweigern und unsere Ayat, also unsere Zeichen, natürlich auch Propheten und unsere Bücher sind damit auch gemeint, verleugnen, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, das sind dann die Gefährten des Feuers. Beide Seiten hat Allah jetzt gezeigt, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, sie werden darin ewig Bleibende sein. Also so eine große Strafe, warum? Weil so viel Hochmut dahinter steckt, dass man Allahs klare Beweise, klare Rechtleitung von sich weist, sich groß wähnt, sich einredet, dass man das nicht nötig hat, dass wir zu gering für sich selbst achtet. Und somit bestraft Allah SWT diese Sache also mit dem Höllenfeuer. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, und sie werden nicht trauern. Und heute ist der Mensch mit all seiner Wissenschaft, macht er schon Urlaubsflüge auf den Mond, aber Furcht, Angst und Trauer sind Probleme, die nicht zu 1% heute gelöst sind. Also mit all der Wissenschaft und all dem Fortschritt sind diese Probleme, diese Urprobleme der Menschheit bis heute nicht gelöst, denn es gibt nur eine Lösung, einen Kontakt, eine feste Bindung mit Allah und seiner Rechtleitung. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk.